Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof melden sich mit Nationalmannschaftshandball. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir gucken zunächst mal zur weniger erfreulichen Nachricht des gestrigen Abends. Die deutschen Handballdamen, die waren ja im Einsatz. Die deutschen Herren waren auch im Einsatz im Testspiel. Die deutschen Damen bei der EM in ihrer letzten Chance aufs Halbfinale. Sie mussten gestern gegen den WM-Dritten, gegen die Niederlande ran. Mit einem Sieg hätten sie noch Chancen gehabt auf die Vorschlussrunde. Am Ende brauchte man da aber gar nicht mehr groß drauf gucken, denn das Ergebnis letztlich gegen die Niederländerinnen war deutlich. Mit 21 zu 27 verloren die deutschen Damen. Gestern wurden damit dann am Ende 9. bei der Handball-EM. Sebastian, gestern gegen die Niederlande, woran hat es denn gefehlt? Ist ja am Ende ein sehr deutliches Ergebnis gewesen. Zur Pause war es ja noch ein bisschen enger.
Ja, zur Pause war es noch ein bisschen enger, aber man muss einfach ganz klar sagen, dass die deutsche Mannschaft ja offensiv zu viele Fehler gemacht hat. Und das zieht sich ja durch, auch durch das Turnier und auch schon in den letzten Jahren, dass sie offensiv wirklich große Probleme haben und auch da wieder einfache Abspielfehler, einfache Fangfehler auch. Und damit hat man sich ja selbst ein bisschen daran gehindert, dass man durchaus hätte dieses Spiel gewinnen können, weil die Niederländerinnen haben selbst nicht fehlerfrei gespielt. Die Deutschen haben eine starke Abwehr hingestellt, haben wirklich alles gegeben, hatten dahinter eine gute Torhüterin, Lina Eckele mit 15 Paaren, eine Quote von 37%, die sich wirklich gut gesteigert hat, finde ich, eine gute Entwicklung getan hat. Während der EM hat sie sich sehr, sehr gut entwickeln können, aber ihre Vorderleute haben halt offensiv ihre Möglichkeiten halt nicht genutzt, zu viele Abspielfehler, auch die Wurfauswahl war teilweise überhastet, da haben sie versucht, aus der zweiten Welle Tore zu erzielen und das hat überhaupt nicht funktioniert und dann wird es wirklich ganz, ganz schwierig, gegen so ein Team zu gewinnen. Am Ende hast du 15 Ballverluste, das sind einfach zu viele. Und die Wurfquote 46%, damit gewinnst du auch keinen Blumenstiel. Also von daher, da war die deutsche Mannschaft nicht so stark. Wenn man sich mal anguckt, gerade die rechte Seite war nicht gut. Alicia Stolle 1 von 9, Amelie Berger 1 von 5 auf rechts außen. Das sind keine guten Zahlen, auf keinen Fall. Gerade Außenposition muss besser als 1 von 5 sein, aber wie gesagt, die Wurfauswahl war nicht perfekt. Da haben sie auch teilweise Tess Wester abgeschossen, die ja auch aus der Bundesliga man kennt. Sie spielt dort ja auch in der Bundesliga und am Ende hatte sie eine Quote von 32% bei 10 Paraden. Und sie hat natürlich auch, nicht auch dafür gesorgt, dass ihre Mannschaft drinnen geblieben ist, das Spiel am Ende gewinnen konnten. Sie haben, wie gesagt, nicht gut gespielt, aber haben sich dann hinten raus absetzen können, weil einfach die Deutschen zu viele Fehler gemacht haben und sich somit selbst geschadet haben.
Und die deutsche Mannschaft ist damit dann ausgeschieden. 9. bei der EM am Ende geworden. Im Vorfeld hatten wir ja schon mehrere Stimmen zitiert, wo gesagt wurde, ja, die deutsche Mannschaft kann ins Halbfinale kommen, die kann weit kommen, sie kann aber eben auch früh scheitern. Wie ist denn jetzt das Abschneiden, dieser 9. Platz letztlich einzuschätzen? Ist das, ja, ist okay oder sagst du eher, nee, das ist schon ein Scheitern?
Gute Frage. Ich finde schon, man hat den richtigen Schritt gemacht. Ich denke auch, viele Spielerinnen haben sich nochmal entwickeln können, haben dann nochmal gesehen, okay, gerade so das Thema Konstanz, das ist noch etwas, wo wir dran arbeiten müssen. Das ist natürlich auch gerade für die jüngeren Spielerinnen etwas ungewohnt, dann noch so viele Spiele innerhalb solcher kurzer Zeit auch zu haben, beziehungsweise auch diese 2 Tage Pause zu haben vor dem letzten Spiel. Da waren sie doch etwas überrascht, wie sie das umgehen sollen. Da ist, wie gesagt, das lernt man wahrscheinlich ein bisschen, Erfahrung kommt das dann, dass man dann besser weiß, okay, wie gehe ich damit um, was mache ich dann die Zeit über, wie kann ich mich fit halten, wie kann ich die Konzentration hochhalten. Und ich denke schon, dass Platz 9 in Ordnung ist. Es wäre aber sehr, sehr viel mehr drinne gewesen, wenn man selbst ja konsequent seine Leistung gezeigt hätte, weil die deutsche Mannschaft war in allen Spielen eigentlich drin. Jetzt mal das Rumänien-Spiel, glaube ich, ausgenommen. Da hat sie wirklich keine Chance. Aber auch die anderen Spiele, wenn sie dort offensiv besser spielen, weil die Abwehr passt wirklich, das muss man ganz klar so sagen, da hat Henk Grüner starke Arbeit geleistet. Aber offensiv, da muss noch viel, viel passieren. Also da ist noch viel Luft nach oben. Auch wenn man sich mal insgesamt die Wurfquoten der deutschen Mannschaft anguckt, von den 3 Spielerinnen, die am meisten gespielt haben im Rückraum, Xenia Smits 53%, Emily Bölk 49% und Lisa Stolle 41%. Ja, und damit wird es halt ganz, ganz schwierig weit zu kommen, da müssen sie besser sein, da müssen sie mehr ansetzen. Der Angie Geschke mit 71% ist das schon eher so eine Quote, die man im Rückraum vielleicht haben sollte. Und wenn das alle Spielerinnen hinkriegen würden, dann werden wir auch eine andere Diskussion führen. aber wäre Fahrradkette.
Ganz genau, frei nach Lothar Matthäus. Es hat also nicht geklappt für die deutschen Damen mit dem Halbfinale, aber auch für den Titelverteidiger aus Norwegen hat es nicht geklappt. Ein Tor fehlte am Ende, um ins Halbfinale einzuziehen für die Norwegerin, die ja zum Auftakt gegen die deutsche Mannschaft mit einem Torunterschied übrigens verloren hatten. Also kann man vielleicht sagen, man hat die Norwegerin dann auch gleich mit rausgenommen. Aber gucken wir auf die Halbfinalbegegnung Niederlande. Die stehen drin. Treffen auf den Gastgeber, auf Frankreich, und Russland, der Olympiasieger, trifft auf Rumänien, die deutsche Mannschaft, du hast es gesagt, in der Vorrunde ja klar besiegt haben. Wie siehst du die Chancen auf den Einzug ins Finale? Wer kommt durch?
Also, wer ich ganz stark auf die Rechnung habe, sind die Russinnen. Die haben sich bisher am besten von allen verkauft, auch am meisten überzeugen können. Sehr, sehr konstant bisher gespielt, und ich denke, das ist ihr großer Plus einfach, dass sie bisher nicht sehr, sehr wenig Fehler erlaubt haben und das wirklich sehr, sehr konsequent bis zum Ende gespielt haben. Natürlich, sie haben jetzt im letzten Spiel verloren gegen Schweden, auch relativ deutlich mit 39-30. Würde ich jetzt aber mal nicht so überbewerten, weil sie schon vorher Quest-qualifiziert gewesen sind. Da haben dann vielleicht eher so ein bisschen Kräfte geschönt, dann auch mit Blick aufs Halbfinale, und deswegen, die Russinnen, denke ich, könnten es schon schaffen ins Finale und dann mal gucken, was in einem anderen Spiel gehen kann. Beide Mannschaften haben viel Qualität in Frankreich und Niederlande, und beide haben auch überzeugen können, teilweise, aber noch nicht zu 100%, und deswegen denke ich, dass es auch gerade dann ein Spiel wird, wo das Publikum aus Frankreich dabei sein muss, ihre Mannschaft unterstützen muss, und dann am Ende, ich glaube, werden Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende dort ins Finale einzieht, und dann die Russinnen sind, wie gesagt, für mich die Favoriten im Moment auf den Titel.
Aber der Heimvorteil bei den Franzosen nicht zu unterschätzen. Mal gucken, wie weit der die denn tatsächlich bringen kann. Und Heimvorteil, das ist ein gutes Stichwort, wenn wir dann auf die Handball-WM der Männer, die ja im Januar ausgetragen wird, in Deutschland und Dänemark dann vorausblicken. Die deutsche Mannschaft hatte gestern Abend bei den Herren dann auch ein Länderspiel zu bestreiten. In Rostock traf man auf Polen. Und dieses Spiel nehmen wir gleich auseinander hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof melden sich mit Anwurf, dem Handball-Podcast von meinsportpodcast.de, und wir blicken auf die Herren des DHBs. Gestern Abend haben sie in Rostock ein Testländerspiel gegen Polen bestritten, am Ende mit 35-23 gewonnen. Das war ein souveränes Ergebnis hinten raus. Und damit kann man natürlich dann auch sagen, ein wichtiges Erfolgserlebnis auf dem Weg zur Heim-WM Anfang Januar dann in Deutschland und Dänemark wird die ja ausgetragen. Wir berichten dann auch darüber natürlich ausführlich. Aber erstmal, Sebastian, gucken wir auf dieses 35-23. Hinten raus 12 Punkte Abstand auf die Polen, aber zwischendurch, da musste die deutsche Mannschaft dann erstmal so ein bisschen sich sammeln und auch in Fahrt kommen.
Ja, genau. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie wirklich gebraucht, um das Spiel reinzufinden. Offensiv sah das gut aus, da hat man sich so ein bisschen im Positionsangriff noch schwer, hat dort ein paar technische Fehler zu viel gehabt, sodass dann die Polen dann auch gerade über die zweite Welle oder die erste Welle viel Tempo machen konnten und so dann auch zu einfachen Toren gekommen sind. Und auch die Abwehr, die dann auch im Positionsangriff gespielt hat gegen die Polen, war auch noch nicht ganz so sattelfest. Also da war ein bisschen Luft nach oben. Das hat man auch gemerkt in der Auszeit, dann als der Bundestrainer die Auszeit genommen hat in der 21. Minute beim 10-10, da war er nicht mit zufrieden. Da hat er noch ein bisschen gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen mehr Arbeit arbeiten, wir müssen da mehr auch zeigen. Das haben sie dann bis zur Halbzeit besser umsetzen können, konnten sich dann auch dort auf 3 Tore dann auch erstes Mal wirklich absetzen, nachdem es so vorher wirklich immer so ein Hin und Her gewesen ist, und da war mal wirklich so Dann 6:4, das höchste der Gefühle, so ein 2-Tore-Abstand. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich das eher spielen können, womit man noch gerechnet habe. Dann haben sie das wirklich sehr, sehr stark gemacht und dann auch bewiesen, dass Deutschland momentan wirklich um einiges besser ist als die Polen, die momentan so ein bisschen im Neuaufbau sind und noch nicht unbedingt europäische Topklasse sich momentan zeigen, weil sich viele junge Spieler mit dabei haben. Und deswegen müssen sie sich erst noch ein bisschen künden, müssen Erfahrung sammeln. Und das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Nur 10 Tore zugelassen, richtig stark gewesen. Da hat auch Silvio Heinefeld einen Teil dazu beigetragen, den in der zweiten Halbzeit auch reingekommen ist für den Andi Wolf, der finde einige gute Bälle gehalten hat in der ersten Halbzeit, aber auch ein bisschen teilweise verloren im Posten stand, weil er so viele freie Bälle natürlich auf sein Tor bekommen hat. Das ist immer nicht so ganz einfach für den Torhüter. Und dann trotzdem Deutschland das sehr, sehr gut gespielt hat. Ihren besten Werfer Matthias Musche, der einen guten Eindruck hinterlassen hat, wie ich finde. Also da merkt man doch wirklich, dass er momentan vielleicht so ein bisschen die Nase vorn hat, muss ich sagen, aber durch Marcel Schiller mit 4 Treffern auch sich gut bewiesen. Also da hat er natürlich Bundestrainer Christian Prokop große Auswahl, wen er am Ende über links außen mitnehmen kann. Aber trotzdem, das war schon mal gerade die zweite Halbzeit ein sehr, sehr guter Schritt nach vorne.
Luxusprobleme also in Sachen Personal für den Bundestrainer, wenn wir jetzt das Spiel einordnen. Polen, gut, du sagtest, es sind nicht mehr so stark, wie sie schon mal waren. Sind übrigens ja auch Gegner in der EM-Qualifikation dann im nächsten Jahr für die deutsche Mannschaft. Aber wenn man den Sieg jetzt mal mit den Siegen gegen Japan, Israel und Kosovo vergleicht, die man ja in den letzten Monaten geschlagen hatte in den Länderspielen, die waren ja auch deutlich. War das jetzt eine andere Hausnummer? Kann man da mehr draus ableiten auf dem Weg zur WM?
Ja, schon, weil Polen doch mehr Qualität hat als die 3 von den angesprochenen Mannschaften. Das muss man schon sagen. Ich denke, auch in der ersten Halbzeit hat man gesehen, okay, wir haben dann noch ein bisschen Luft nach oben. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe gerade angesprochen, so ein bisschen Positionsangriff. Das hat mir noch nicht so gefallen. Da gab es auch einige Abstimmungsfehler. Da muss man ein bisschen dran fallen, dass es dann besser wird, dass die Abläufe besser dann auch stimmen. Da muss man wirklich dran arbeiten. Und dann, ich glaube, zweite Halbzeit, das war wirklich dann auch sehr positiv, die Reaktion zu sehen, dass man da wirklich sagt, okay, wir ändern das Ganze jetzt noch ein bisschen, gehen ein bisschen mit neuem Personal ran. Die haben das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht. Und Steffen Fehth hat mir sehr gut gefallen gestern mit 4 Toren. Hat dann mal auch wieder bewiesen, okay, ich bin doch nicht so einer großen Formproblematik momentan, wie es auch einige Leute für mich schreiben. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht dort. Und das sollte auf jeden Fall Luft oder beziehungsweise Selbstvertrauen geben jetzt für die nächsten Spiele und für die nächsten Wochen natürlich. Das Team hat sich präsentieren können, hat bewiesen, okay, wir sind momentan so ein bisschen die Führenden, wie es ja auch Christian Prokop angekündigt hat. Aber da ist noch Luft nach oben, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und Fabian Böhm, da erwarte ich mir dann mehr. Wenn er als Krieger aufgeführt wird, aber auch kein einziges Tor erzielen kann, da muss von ihm ein bisschen mehr kommen, da muss er ein bisschen an arbeiten. Das ist natürlich bei ihm auch ein Lernprozess, weil er noch nicht so viele internationale Spiele bekommen hat, aber ich denke, dass der Bundestrainer dort mit ihm genau sprechen wird, was kann er besser machen, wie kann er besser eingesetzt werden, weil das auch so ein bisschen so ein Thema war, da waren die Polen wirklich sehr, sehr früh draußen. Da müssen sie dann arbeiten, wenn man natürlich die richtigen Kenntnisse aus dem Spiel ziehen.
17 Spieler des 28er Aufgebots von Christian Prokop waren ja in Rostock mit dabei. Prokop hatte ja neulich schon bei der Nominierung gesagt, also die Spieler, die jetzt in Rostock dabei sind, haben vielleicht einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen, die dann eben noch nicht mit dabei sind, die dann erst zu den Lehrgängen Anfang Januar dann mit ins Team stoßen und dann da sich präsentieren müssen gegen Argentinien und gegen Tschechien in den beiden Testländerspielen dann Anfang des Jahres. Wie siehst du denn, wer hat denn auf jeden Fall aus deiner Sicht, du hast ein paar Namen ja schon genannt, Musche, Schiller oder auch Böhm, die Chance jetzt schon eigentlich gut genutzt und darf sich sehr eindeutig Hoffnung machen, dann auch tatsächlich im Endkader der deutschen Mannschaft zu stehen? Ein paar sind ja eh gesetzt, aber wer hat von den Wackelkandidaten deiner Meinung nach gestern am meisten überzeugt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Steffen Fehth wirklich sehr gut. Ich habe es schon angesprochen, 4 Tore, das war wirklich ja etwas, was ich mir von ihm häufiger wünsche, weil er hat wirklich viel Qualitäten, das muss man sagen, viel Talent und er nutzt es mir persönlich zu wenig, aber wenn er dies konsequent oder konstant noch zeigen kann, dann ist er jemand, der dieser deutschen Mannschaft auf jeden Fall helfen kann, weil er auch natürlich auf Rückraum-Mitte-Position spielen kann, einen starken Wurf hat, auch ein gutes 1-gegen-1 und deswegen fand ich von ihm gestern das Zeichen sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Ich hoffe auch, Nikola Jakobsen hat zugeguckt und gibt ihn jetzt noch ja in den letzten Spielen in dieser Hinrunde noch ein paar Einsatzzeiten, dass er noch ein bisschen mehr im Rhythmus bleiben kann, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv gewesen ist. Auch ein Paul Drucks, finde ich, hat gute Ansätze gezeigt. Bei ihm ist er aufgrund der Verletzung, braucht er vielleicht noch so ein bisschen und hat wirklich dann bewiesen, dass er auch schon gut in Form ist, zumindest körperlich, dass es dann noch nicht so ganz für 60 Minuten reicht, ist auch verständlich, klar. Aber ich finde, das war auch von ihm ein guter Schritt nach vorne. Wir müssen natürlich jetzt auch gucken, was mit Steffen Weinhold ist, weil er ist ja verletzungsbedingt rausgegangen, hat sich wohl was am Sprunggelenk getan, hoffentlich nichts zu Schlimmes. Aber Fabian Wiede und auch Franz Semper haben das gut gemacht und auf der Position. Wiede mit 2 Treffern, Semper mit 1 Treffer und Die haben bewiesen, falls Weinhold ausfallen sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, sind wir auf jeden Fall da und würden diese Rolle einnehmen. Und das haben sie wirklich gut ausgefüllt. Auch Abwehr haben sie wirklich sehr, sehr gut gegengearbeitet. Alles von daher haben sich ein paar wirklich in den Vordergrund gespielt. Und vor allem Steffen Fehden, das freut mich sehr für ihn, weil er wirklich ein sehr, sehr talentierter Handballer ist.
Und dafür sind solche Testländerspiele ja da, um sich dann in Position zu bringen für den Kader dann im Endturnier sozusagen bei der Heim-WM in Deutschland und Dänemark. Das Finale wird ja dann auch in Dänemark ausgetragen. Ja, wir freuen uns auf die WM, sind guten Mutes für die deutsche Mannschaft und berichten euch natürlich dann auch im neuen Jahr über den Handballsport, über die WM. Aber wir haben ja auch in diesem Jahr noch ein bisschen was an Handball zu erledigen. Die HBL ist ja noch weiter unterwegs und da sind wir dann natürlich auch wieder mit am Ball hier beim Sportplatz und bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.